Die Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle.
Amen.
Liebe Gemeinde, wir beginnen heute mit dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs. Und im ersten Teil des Briefes fasse ich nochmal kurz zusammen. Da hatte Johannes klargestellt, dass Christus als Gottes Sohn, also als vollwertiger Bestandteil der dreieinigen Gottheit in diese Welt gekommen ist. Und in gleicher Weise hat er als Mensch, hat Christus als Mensch auf dieser Erde gelebt und er war ohne Sünde. Und obwohl er ohne Sünde war, ist er für uns Sünder ans Kreuz gegangen und hat sich geopfert. Christus war wahrer Mensch und Christus war wahrer Gott. Und durch ihn haben die Christen ebenfalls vollen Anteil und dürfen sich Gottes Kinder nennen. Und Johannes hat aufgezeigt, wie sich die Gotteskindschaft bei Christen auswirkt. Und hat die Eigenschaften von Kindern Gottes aufgezählt. Und eine wesentliche sichtbare Eigenschaft der Kinder Gottes ist die Liebe untereinander. Christus ist uns hier als Vorbild gestellt, denn er hat seine Liebe gezeigt und hat sein Leben gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Und keiner von uns hat seine Liebe verdient. Und doch hat er sie uns gezeigt und hat für unsere Schuld sein Leben am Kreuz gelassen und hat uns die Tür zum ewigen Leben und zur ewigen Gemeinschaft geöffnet. Johannes macht deutlich, dass Christus unser Heiland ist, auf den wir völlig angewiesen sind. Er ist das Ziel unserer Gebete, er ist der Fixpunkt in unserem Leben. Die Welt um uns herum, das sagt er auch, die versteht das nicht. Und vielleicht haben wir es auch lange nicht verstanden. Doch Gott hat uns seinen Geist gegeben und uns dadurch den Sinn des Evangeliums offenbart, hat uns erkennen lassen, dass wir Sünder sind und er hat uns geschenkt, dass wir glauben können. Diesen Geist haben wir erhalten, um das Evangelium zu verstehen. Und sein Geist und das Evangelium treiben uns zum Glauben und sie treiben uns, Gott nachzufolgen und seinen Willen zu tun. Frucht dieses Glaubens ist die Liebe zu unseren Geschwistern und das ist das Kennzeichen der Gotteskindschaft. Und durch den Geist finden wir Trost in der Wahrheit Gottes und wir erkennen, dass Gott größer ist als die Schuld, die wir bei uns finden. Und dass er den Glauben in uns gelegt hat und eben auch das Verlangen, seinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen. Und so heißt es in dem Vers vor unserem Abschnitt, Johannes 4, Vers 1 bis 6, nämlich in Johannes 3, Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Gott hat uns also seinen Geist gegeben, er hat den Christen seinen Geist gegeben. Und an diesem Geistbesitz erkennen wir, dass Gott in uns bleibt. Und im Besitz des Geistes zu sein, das war bei den ersten Christen eine ganz grundsätzliche Überzeugung. Und insofern spielte der Geistbesitz in ihrem Denken und Leben eine zentrale Rolle. Wir haben es gerade in der Lesung gehört, 1. Korinther 2, Vers 6. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit und die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Die frühen Christen waren sich des Heiligen Geistes also durchaus sicher. Und doch ergibt sich die Frage, wie wir denn jetzt erkennen können, ob wir den Heiligen Geist haben oder wie wir in der Verkündigung erkennen können, ob diese Verkündigung vom Geist Gottes getrieben wird. Und das erläutert uns Johannes in dem Textabschnitt heute, in den Versen 1 bis 6. Wie wir erkennen, wie sich der Geist Gottes zeigt und insbesondere welche Auswirkung der Geist Gottes auf die Verkündigung hat. Und dieses wollen wir jetzt zusammen lesen, das ist auf eurem Gottesdienstblatt abgedruckt. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden, Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott. Und wer Gott erkennt, der hört uns. Und der, wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich habe die Predigt überschrieben, der Geist Gottes. Und im ersten Predigtpunkt, da geht es um die Ermahnung von Johannes, die Geister zu unterscheiden. Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht an jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Im Grunde ist das schon der kritische Punkt. Johannes warnt die Gemeinde und fordert sie auf, zu prüfen, ob alle Verkündigung in der Gemeinde tatsächlich dazu dient, Gott zu verherrlichen und Jesus Christus als Gottes Sohn und seinen Erlöser anzubeten. Es sind damals wie heute viele Propheten unterwegs und diese Propheten haben ihre Ideen, die sie verkünden, und die haben ihre Ideen von unterschiedlichen Geistern. Also Johannes schreibt auch ausdrücklich, es gibt mehrere Geister. Es gibt also offensichtlich nicht nur den Geist Gottes, sondern es gibt eben auch noch andere Geister. Aber eben Gott hat nur einen einzigen Geist. Und der sagt auch immer das Gleiche. Wie können wir also den Geist Gottes von den anderen Geistern unterscheiden? Und wer sind die anderen Geister? Heute leben wir in einer Zeit, wo wir im Grunde einen Überfluss an Informationen haben. Wenn wir das Radio anmachen oder den Fernseher, dann werden wir unaufhörlich mit Nachrichten versorgt. Mit den modernen Medien, mit unserem Computer oder auch mit unserem Telefon, mit unseren Smartphones. Da bekommen wir, wenn wir es eingestellt haben, sofort beim Eintreten eines Ereignisses eine Nachricht. Das und das ist passiert. Wir können also im Grunde den Eindruck haben, wir sind wunderbar informiert. Die Frage ist nur, was ist diese Information wert? Ein Beispiel. Wenn wir hören, dass die Bürgerkriegsparteien in Syrien einen Waffenstillstand vereinbart haben und der Waffenstillstand wurde gebrochen, dann können wir davon ausgehen, dass diese Nachricht stimmt, weil es vermutlich alle Bürgerkriegsparteien so mitteilen. Wenn wir jetzt aber wissen wollen, welche Bürgerkriegspartei denn tatsächlich den Waffenstillstand gebrochen hat, dann wird es schwierig. Weil jede Partei sagt, die andere war es. Und wir haben im Grunde keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Es liegt dann also an der Glaubwürdigkeit, die wir den einzelnen Parteien zurechnen. Und das ist mitunter sehr subjektiv. Früher kamen die Informationen noch aus Büchern oder aus längeren Gesprächen. Und dadurch wurden dann Informationen vielleicht weiter entfaltet, während wir uns heute eher auf Kurznachrichten beschränken. Denn meine Nachricht ist häufig nicht mehr als ein Satz oder vielleicht noch ein Relativsatz oder vielleicht noch ein zweiter Satz dabei. Jedenfalls, wenn man es so auf dem Handy bekommt, geht das in der Regel sehr, sehr kurz und knapp und man meint, na gut, das Wichtigste weiß ich jetzt. Und noch früher, zur Zeit der Apostel, da waren das denn eher Prediger, die auftraten und verkündigten oder die Briefe schrieben, die verteilt wurden. Oder es gab alte Schriften, aber die waren noch nicht mal jedem zugänglich. Also, heute wie damals, wir benötigen Orientierungspunkte. Wir müssen an irgendetwas festmachen. Stimmt denn diese Nachricht? Stimmt denn die Verkündigung, die ich höre? Ist das eine wahre Verkündigung oder ist es eine falsche Verkündigung? Hier bei Johannes, da geht es nicht um Fragen des täglichen Lebens oder auch nicht des politischen Lebens. Die waren damals vermutlich auch schon sehr schwer zu beantworten, ob das jetzt immer alles stimmte. Hier bei Johannes, da geht es um die Frage der Ewigkeit. Das ist also eine ganz andere, eine viel höhere Bedeutung. Die politischen Fragen, das ist alles vergänglich. Das tägliche Leben, das ist vergänglich. Aber die Frage nach der Ewigkeit, ja, die hat ewigen Bestand. Es geht also um die Erkenntnis Gottes und den Glauben an Jesus Christus als auferstandenen Herrn und Sohn Gottes. Aber auch hier müssen wir nach Orientierungspunkten suchen. Und wie können wir zwischen wahr und falsch unterscheiden? Johannes sagt nämlich, es sind viele Propheten aufgetreten. Und diese Propheten sagten, sie kämen im Auftrag Gottes. Das haben sie natürlich alle gesagt. Und doch tatsächlich kennen sie Gott nicht und führen im Geheimen etwas ganz anderes im Schilde. Die Geister zu unterscheiden war also zu allen Zeiten von höchster Bedeutung. Und zu allen Zeiten herrschte ein Wirrwarr an unterschiedlichen Lehren. Es gibt verschiedene Religionen, es gibt esoterische Lehren. Heute gibt es christliche Sekten, die in der Regel einem eigenen Guru oder einem Propheten hinterherlaufen. Es gibt Kirchen, die neben dem dreieinigen Gott noch Heilige und Engel anbeten. Es gibt Kirchen, die verkünden, dass Homosexualität in Ordnung ist. Es gibt Kirchen, die Frauen Gottes Wort von der Kanzel verkündigen lassen. Und wenn wir evangelikale Nachrichtenmagazine durchblättern, dann findet man ein Potpourri von Lehren, Meinungen und Lösungen. Und häufig klingen diese Varianten fromm und durchaus vielversprechend über Gott, über Christus und den Heiligen Geist und sind in ihrer Absicht häufig bemüht, eine Gemeinschaft wachsen zu lassen und dabei auch auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Häufig so weit, dass die Botschaft vom Evangelium dann fast unscheinbar in den Hintergrund rückt. Johannes sagt den Lesern seines Briefes, auf die heutige Zeit übertragen, egal, was euch in dieser Welt oder im Raum der Gemeinde begegnet, ob ihr das Radio einschaltet, ein Buch lest oder eine Predigt hört. Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einen jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Wir sind also aufgefordert, oder Johannes fordert auch, seid kritisch und glaubt nicht jedem Geist. Prüft die Geister, die ihr hört, ob sie aus Gott sind. Und fragt euch, kommt die Botschaft aus Gott oder steckt eine andere Quelle dahinter? Ein wahrer Christ darf nicht unkritisch sein, sondern er soll die Geister prüfen. Aber wie prüft man Geister? Johannes denkt hier daran, die Lehren und die Aussagen in der Verkündigung zu prüfen. Denn die Lehren haben einen geistigen Ursprung. Wir können eben nicht in den Kopf hineinschauen, aber wir können hören, was herauskommt. Und die Ideen, die verkündet werden, kommen aus der unsichtbaren Welt. Und da gibt es eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommen sie von Gott oder sie kommen vom Teufel. Nach Epheser 2, Vers 20, da heißt es, die Gemeinde ist erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Die Propheten legten also die Grundfesten der Gemeinde. Doch es gab eben auch falsche Propheten. Heute haben wir es in dieser Hinsicht vielleicht etwas leichter, denn es gibt heute keine Propheten mehr. Die Bildung der Gemeinde ist abgeschlossen und entsprechend gilt heute, dass jeder, der als Prophet auftritt und angibt, eine direkte Offenbarung von Gott zu empfangen, der kann von vornherein als falscher Prophet enttarnt werden. Die Zeit der Prophetie in diesem Sinne hat aufgehört. Heute verkündigt Christus durch sein niedergeschriebenes Wort und durch die Sakramente, also durch Taufe und Abendmahl. Das ist die Basis die Informationsbasis, die uns gelegt ist. Also kein Verkündiger in der Gemeinde darf heute unabhängig vom Kanon der Heiligen Schrift sprechen und den Anspruch erheben, er hätte direkte Offenbarungen oder Erleuchtungen von Gott empfangen. Dadurch wird sofort deutlich, dass er zu den falschen Propheten gehört. Diener Gottes sind immer Diener am Wort Gottes. Denn ansonsten sind sie keine Diener Gottes. Sie sind heute entweder Werkzeuge Gottes oder sie sind Werkzeuge des Antichrist. Und dann verkünden sie nicht aus Gott, sondern sie verkünden gegen Gott. Wenn wir die Verkündigung von Gottes Wort hören, ist es unsere erste Verantwortung zu überprüfen, ob das verkündigte Wort in Übereinstimmung mit der Bibel ist. Gottes Wort muss die Grundlage der Verkündigung sein. Und Verkündigung kann nur über eine Bibelstelle erfolgen. In unserer Gemeindeordnung haben wir das so festgehalten, dass die Verkündigung immer auf Grundlage eines Abschnitts aus den 66 Büchern des Neuen und des Alten Testaments erfolgen muss. Nehme ich also ein Lied oder einen Philosophen als Grundlage, dann kann ich dazu sicher auch fromme Gedanken formulieren, doch kann dies nicht die Basis für die Verkündigung in einem Gottesdienst sein. Wenn wir also auf das Wort Gottes hören, dann müssen wir darüber nachdenken. Wir müssen abwägen, ob es sich um die Verkündigung von Gottes Wort handelt. Wir dürfen uns eben nicht von der Verkündigung einfach nur berieseln lassen. Wir sind aufgefordert, kritisch zu sein. Wir dürfen uns also auch nicht von der Art der Verkündigung beeindrucken lassen. Oder von einer vielleicht persönlichen Zuneigung zu dem Verkündiger und auch nicht von einer inneren Abneigung gegenüber dem Verkündiger. Sondern wir müssen prüfen, stimmt die Verkündigung mit dem Wort Gottes überein? Das ist unser Kriterium. Es kommt nicht auf unser Gefühl an, sondern es kommt darauf an, ob es im Licht des Wortes Gottes richtig ist. Und so ist es auch in unserer Gemeinde. Wenn ihr Fragen zur Richtigkeit der Verkündigung habt, sprecht den Prediger oder uns Älteste an nach dem Gottesdienst oder wir vereinbaren einen Gesprächstermin und wir sprechen darüber miteinander. Aber es ist im Grunde wichtig, dass man es nicht einfach nur hinnimmt, sondern dass man wirklich jedes Mal prüft, ist das richtige Verkündigung. In Apostelgeschichte 17, Vers 11, da wird uns über die Beröer berichtet, die uns ein Beispiel für den richtigen Umgang mit Verkündigung geben. Da heißt es, diese aber waren freundlicher als die von Thessalonich, schreibt Paulus. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielt. So sollen wir auch mit der Verkündigung, die wir hören, umgehen. Wir nehmen das Wort erstmal auf, wir hören es uns an, aber dann prüfen wir es an dem, was geschrieben steht. Johannes geht es in diesem Abschnitt um wesentliche Dinge des Glaubens, die nachprüfbar sind. Er ermahnt, die Geister zu unterscheiden und gleichzeitig gibt er aber auch Anleitung, woran der Geist Gottes zu erkennen ist. Und damit kommen wir zum zweiten Predigtpunkt, zum Identifizieren von Gottes Geist. Die Verse 2 und 3 aus dem 4. Kapitel. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Das ist das wesentliche Kriterium. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, der ist jetzt schon in der Welt. Das Identifizieren von Gottes Geist macht Johannes an der Stellung zu Christus fest. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und damit schließt sich ein Kreis zum Anfang des Briefes, den Johannes mit einem Bekenntnis zur Göttlichkeit Christi gibt. Da im zweiten Vers, erstes Kapitel, da schreibt er, Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und erschienen ist. Dieses Bekenntnis zu Christus war damals gegen die Gnostiker gerichtet. Und die haben Menschwerdung von Gottes Sohn als unmöglich, als unvorstellbar ausgeschlossen. Und haben deshalb ein verändertes Evangelium verkündet. Die Verkündigung von Christus als Sohn und Sohn Gottes und als Teil des dreieinigen Gottes setzt zwei Annahmen voraus. Die erste ist die Präexistenz Jesu. Das heißt also, dass Jesu mit seiner Geburt nur in dieser Welt in Erscheinung getreten ist, aber dass er eben schon vorher da war. Also schon vor Abraham. Alles ist durch ihn geschaffen. Paulus schreibt es in Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaft oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Christus war schon von Anfang an da. Diesen Standpunkt müssen wir vertreten. Sonst verfolgen wir, nach Johannes, eine antichristliche Lehre. Und jeder, der diese Präexistenz leugnet, spricht mit dem Geist des Antichristentums. Selbst wenn man Jesus als groß und bedeutend während seiner Wirkzeit auf dieser Erde einstuft, aber entscheidend ist, dass ich erkenne, Jesus ist Teil des dreieinigen Gottes und Jesus war schon bei der Schöpfung dabei. Für Johannes ist Christus der Dreh- und Angelpunkt allen Lebens. In dieser und in der zukünftigen Welt. Und gerade diese zentrale Position wurde und wird immer wieder in Frage gestellt. Nicht nur heute, sondern zu allen Zeiten. Christus als der Sohn Gottes steht in einem besonderen Verhältnis zu Gott und er ist gleichzeitig als Mensch in diese Welt gekommen, um das Opfer für unsere Sünden zu werden. In der alten Kirche, da gab es im 4. Jahrhundert einigen Aufruhr unter den Christen, weil auch da, genau wie die Gnostiker zur Zeit von Johannes, einige aufgetreten sind, die die göttliche Natur von Christus bezweifelt haben. Daher haben die Verteidiger des rechten Glaubens auf dem Konzil von Nicäa ein Glaubensbekenntnis verfasst, das der Gottheit Christi besonders viel Raum gibt. Ich möchte euch die wesentlichen Elemente daraus jetzt zur Gottheit Christi noch einmal vorlesen. Und zwar, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn aus dem Vater, geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Das war zu dem Zeitpunkt den Christen ganz wichtig, dieses Bekenntnis jetzt in dieser Frage so ausführlich zu formulieren. Unser apostolisches Glaubensbekenntnis, da kommt das ja im Prinzip auch vor, aber sagen wir mal ein bisschen verdichteter. Und das Nicäische ist etwas länger, weil eben bei diesem Abschnitt besonders viel Wert drauf gelegt wird. Dass deutlich wird, Christus ist Gottes Sohn und er war schon immer da, nicht erst mit dem Erscheinen hier auf der Welt, auf dieser Erde. Und zu dem Aspekt der Präexistenz Jesu kommt noch ein zweiter Aspekt. Christus ist Fleisch geworden, also Gottes Sohn ist tatsächlich Fleisch geworden. Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch. Jesus Christus ist selbst Fleisch geworden, in seiner vollen Gottheit ist er Mensch geworden und jeder muss sich fragen, wie stehst du zu Christus, was glaubst du von ihm und was bekennst du über ihn? Und welcher Geist gibt dir da die Antworten? Für Johannes kann die Antwort nur sein, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Falsche Propheten vertreten andere Auffassungen, die Johannes in Vers 3 zusammenfasst, ein Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. in unseren Predigten, in unseren Verkündigungen, ist die zentrale Aufgabe das Predigen von Jesus Christus, so wie es in den Evangelien bezeugt ist. Das Ergebnis einer Predigt kann nicht das Lob über den Prediger sein, weil er es besonders toll gemacht hat, weil er vielleicht da eine gute Vortragsweise hat, sondern das Ergebnis kann nur ein Lob Christi sein. Dass wir nach der Predigt erkennen, Christus steht über allem und wir sind in allem von ihm abhängig. In der Predigt soll Christus erhöht werden und das soll der bleibende Eindruck beim Hörer sein. Nach einer Predigt muss uns klar sein, dass wir Sünder sind und nur durch Jesus Christus das Heil erlangen können, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Es geht nicht um irgendwelche Handlungshinweise oder Tricks, die uns vielleicht aus der Schulter raushelfen. Es ist gut, wenn wir irgendwo natürlich erfahren, wie können wir in unserem christlichen Leben tatsächlich ja, Christus die Ehre geben. Aber wir müssen dann eben auch erkennen, ja, es geht aber darum, dass wir Christus die Ehre geben. Es geht nicht darum, dass wir besser zurechtkommen. Das ist eine Folge davon, dass wir besser zurechtkommen. Und der Geist des Antichristen, der kommt nicht zu diesen Aussagen. Der Geist des Antichrist mag durchaus wohlklingende Botschaften geben. Diese Botschaften kümmern sich diese Botschaften um den Hörer, um sein Wohlbefinden und eben nicht um die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Der Geist Gottes treibt uns das Evangelium zu verkünden. Zu verkünden, dass Jesus Christus für meine Schuld ins Fleisch gekommen ist und für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und zu meiner Errettung von den Toten auferstanden ist. Das ist das Prüfungskriterium, an dem wir Gottes Geist identifizieren können. Wird der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes verkündigt oder nicht? Johannes weist auf die reale Gefahr der Verführung durch den Geist des Antichrists hin, denn dieser Geist war damals schon in der Welt und heute ist er es eben immer noch. Dieser Geist des Antichrists, der ist gefährlich, weil er versucht, jeden zu verführen und in seinen Bann zu ziehen. Und er weiß auch, wo er uns kriegen kann. Doch sind wir eben in diesem Kampf, Gott sei Dank, nicht auf uns allein gestellt, sondern der Geist Gottes ist uns geschickt und öffnet uns die Augen zur Unterscheidung. Und damit kommen wir zum dritten Predigtpunkt, der heißt die Frucht des Geistes. Und wir betrachten in diesem Abschnitt eben zwei Früchte, nämlich der Geist der Welt ist überwunden und das Zeugnis der Apostelhörer. Verse 4 und 5. Kinder, ihr seid von Gott und habt jeden überwunden, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt und darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Die Welt, in der wir leben, ist geprägt vom Antichristen. Es gibt unterschiedliche Religionen, es gibt unterschiedliche Weltanschauungen und auch innerhalb der Christenheit sind große Gruppen, die nicht allein an Christus das Heil festmachen, beziehungsweise seine Menschwerdung als Gottes Sohn und oder seine Auferstehung und Himmelfahrt in Frage stellen. Sie nennen sich trotzdem Christen. Die Fülle von Irrlehre, bei dieser Fülle von Irrlehre stehen wir eben vor einer großen Aufgabe, alles richtig einzuordnen und zu unterscheiden. Denn es klingt dann auch nicht alles gleich wie blanker Unsinn. Aber Johannes sagt, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Also vergesst nicht, dass ihr Christen seid und die Welt überwunden habt. Das ist eben das, was uns der Geist Gottes schenkt, dass wir das erkennen dürfen. Ein Christ muss sich nicht fürchten, doch noch überwunden zu werden, denn Christus hat für ihn ein für alle Mal die Sünde besiegt. Insofern ist der Heilige Geist, wird der Heilige Geist ihm beistehen, denn es heißt weiter, denn er, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Also, Auch das Opfer Christi ist einfach größer als alle Sünde, die ich begehen kann. Die Frucht des Heiligen Geistes ist für uns, dass der Geist Gottes den Geist der Welt überwunden hat. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen, um prüfen zu können, um unterscheiden zu können. Und wir müssen eben prüfen, Geist der Wahrheit oder Geist des Irrtums. Und dafür haben wir diesen Geist Gottes bekommen. Unsere Prüfung ist nicht von unserer Intelligenz oder von der Qualität unserer theologischen Ausbildung abhängig. Denn es gibt genügend theologische Professoren, die nach diesem Kriterium rausfallen und in die Rubrik Irrlehrer fallen. Sondern es ist allein Gottes Geist, der uns zur Erkenntnis treibt. Gott hat uns seinen Geist gegeben, weil wir uns eben beständig im Feindesland bewegen. Und wir sind umgeben von Gedanken des Antichristen. Und sind auch diesen Philosophien ausgesetzt. Wenn wir zur Schule gehen oder überhaupt in unserer gesamten Ausbildung, in unserem gesamten Werdegang, müssen wir uns immer wieder damit auseinandersetzen. Oder eben, wenn wir heute am öffentlichen Leben teilnehmen. Da sind Dinge selbstverständlich, die im Widerspruch zu der Botschaft Gottes stehen. Diese Auffassungen, die eben gegen die Botschaft Gottes stehen, die sind der Standard um uns herum. Und die meisten Menschen bekennen Christus eben nicht. Die christliche Gemeinde ist die Ausnahme und nicht die Regel. Da weht der Geist Gottes und lässt uns bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Und der Geist Gottes lässt uns prüfen, ob Christus gepredigt wird. Denn nur zu leicht schleicht sich auch hier der Antichrist ein. Dem Antichristen ist es eine große Freude, in christliche Gemeinden einzubrechen. Und viele Kirchen und Aufbrüche haben wir schon gesehen, die mit einem klaren Bekenntnis angefangen haben, in bester Absicht, und sich dann doch mit der Zeit werden sie liberal und weichen von der klaren Lehre ab. Für das Überleben der Gemeinde ist es wichtig, dieser Lehre zu folgen. Wenn von der Kanzel das Wort Gottes nicht verkündigt wird, dann ist die Gemeinde in Gefahr. Und natürlich auch, wenn ich als Glied der Gemeinde nicht in den Gottesdienst gehe, um die Verkündigung des Wortes Gottes zu hören, dann bin ich auch in Gefahr. Hier in Osnabrück sind wir kirchengeschichtlich ganz sicher noch eine junge Gemeinde. Wir bestehen keine 20 Jahre. Einige von uns waren schon von Anfang an dabei oder fast von Anfang an. Und wir haben ja auch schon einige Veränderungen erlebt. Aber wir haben ein klares Bekenntnis als Grundlage und wir können auf dieser Basis aufweichende Attacken abwehren. Angriffe werden immer wieder kommen und auch der Übergang in eine zweite Generation ist vielleicht nicht mehr lange hin. Doch müssen wir darauf achten, dass wir weiterhin vom Geist Gottes getrieben sind und bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, mit allem, was das impliziert. Dass das immer wieder unsere Botschaft ist und dass wir uns an diesem Punkt ja auch immer wieder treffen. Dass wir immer wieder von da ausgehen. Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen. Hilfreich ist für uns, dass wir neben dem Wort Gottes noch die alten Bekenntnisse haben und erläutern Gottes Wort anschaulich und führen die verschiedenen Stellen der Bibel zusammen. Und bei allem, was wir als Gemeinde unternehmen, müssen wir uns fragen, welcher Geist uns leitet. Steht die Verkündigung des Evangeliums im Mittelpunkt oder versuchen wir eine attraktive Botschaft zu machen, die den Geschmack der Menschen trifft? Noch sehen wir hier für uns vielleicht noch gar keine Gefahr. Aber Veränderungen kommen schleichend in die Gemeinde und die Aufforderung von Johannes in diesem Text ist eindeutig, dass wir fortwährend prüfen sollen, welche Art von Verkündigung wir hören. Und dazu möchte ich auch nochmal zurückgehen auf die auf den Psalm 119, den wir zu Anfang im Gottesdienst gehört haben. Denn da heißt es, wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn vom ganzen Herzen suchen. Und dann Vers 9, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gelobet seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Also, wie werden wir unseren Weg unsträflich gehen, wenn wir uns durch Gottes Wort treiben lassen, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott in uns seinen Geist geschenkt hat, der uns Jesus Christus bekennen lässt. Dieser Geist hat die Welt, hat den Geist des Antichristen überwunden und mit ihm können wir die Angriffe abwehren. Das ist die eine Frucht für uns. Und die andere Frucht des Geistes ist 3b, das Zeugnis der Apostel in Vers 6. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns und wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. In das Wir schließt Johannes die anderen Apostel mit ein, so wie wir es auch schon am Anfang des Briefes gehört haben, Johannes 1 und 2, 1. Johannes 1, 1 und 2, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Da spricht Johannes über sich und über die anderen Apostel, die eben mit Christus, die ja dann leiblich gemeinsam unterwegs waren. Das war das Zeugnis der Apostel und wer auf dieses Zeugnis hört, der hat auch Gott erkannt. Das Zeugnis der Apostel ist wesentlich für den Gemeindeaufbau. Wir erinnern uns da an Epheser 2, Vers 20, hatten wir schon gehört. Die Gemeinde ist erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Christus ist der Eckstein, auf den alles aufgebaut ist und die Apostel sind als Werkzeuge maßgeblich für die Verbreitung des Evangeliums verantwortlich. Also noch einmal Psalm 119. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Und dann lesen wir als Antwort, wenn er sich hält an deine Worte. Nun, diese Worte sind Gottes Worte und die sind aufgeschrieben im Alten und im Neuen Testament. Und die Apostel haben Jesus bei seinem Wirken auf dieser Welt begleitet und in den Evangelien aufgeschrieben. Und sie haben die Briefe im Neuen Testament verfasst. Schon auf den Reisen der Apostel wurde deutlich, dass das Wort, das sie gepredigt haben, nicht von allen, sondern von einigen aufgenommen wurde, so wie es der Heilige Geist geschenkt hat. Sehr deutlich wird es zum Beispiel bei Paulus, der die Apostel schon in Jerusalem gehört, aber dort noch verfolgt hat. Dann wurden ihm durch den Geist Gottes vor Damaskus die Augen geöffnet und er hat die Apostel gehört und verstanden. Die Apostel hatten aber ihre Botschaft gar nicht geändert unterwegs, sondern die Veränderung ist bei Paulus gewesen. Der Geist hat ihm die Augen geöffnet und dann konnte er die Verkündigung verstehen. Das Kennzeichen des Heiligen Geistes ist also, dass wir auf die Lehre der Apostel hören, beziehungsweise auf die Richtigkeit und Maßgeblichkeit der biblischen Aussagen vertrauen. Damit sind wir am Schluss des Textabschnitts angelangt und ich möchte noch einmal zusammenfassen. Gott hat uns seinen Geist gegeben, um ihn zu erkennen und das Evangelium zu verstehen. Die Verkündigung in der Gemeinde erfolgt in seinem Namen und beruht auf seinem Geist. Doch es gibt eben auch andere Verkündiger oder zur Zeit des Neuen Testaments auch selbsternannte Propheten, die Vorgaben im Namen Gottes zu verkünden. Johannes warnt die Gemeinde vor den falschen Propheten. Und er mahnt die Gemeinde, richtige und falsche Verkündigung zu unterscheiden. Nicht alle Verkündigung, die vorgibt, im Namen Gottes zu erfolgen, ist auch tatsächlich von Gottes Geist getragen. Doch die Frage ist immer, wie können wir den Wahrheitsgehalt prüfen? Es kommt dabei nicht auf unser Gefühl oder auf die Präsentation der Verkündigung an. Es gibt nur einen objektiven Maßstab, der über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte unveränderlich geblieben ist. Das ist Gottes Wort. An seinem Wort und insbesondere an unserer Stellung zu Jesus Christus können wir den Unterschied von wahrer und falscher Lehre festmachen. Verkündigung ist an Gottes Wort gebunden und muss sich daran messen lassen. Und hier ist jeder Christ aufgefordert, kritisch zu prüfen. Und Johannes fordert zum Identifizieren von Gottes Geist auf und gibt ein eindeutiges Kriterium. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Ins Fleisch gekommen bedeutet, dass wir glauben, dass Christus von Anfang an war und nur für sein Wirken auf der Erde die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Christus war schon bei der Schöpfung dabei und ist aus der Herrlichkeit herab ins Fleisch gekommen, also ist wirklicher Mensch geworden. Das sind zwei wesentliche Aussagen, die damals wie heute in Frage gestellt werden. Und Christen können unter Druck geraten, wenn sie einsam die christliche Position vertreten, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Doch Gott hat dafür vorgesorgt und den Christen seinen Geist geschenkt, zum Erkennen, zum Unterscheiden von wahrer und falscher Lehre und zum Erkennen, dass ein Nachfolger Jesu bereits die Sünde der Welt überwunden hat und ganz zu Gott gehört. Der Geist, den Gott schenkt, ist größer als der Geist des Antichrists. In dieser Gewissheit dürfen Christen leben und gleichzeitig ermahnt Johannes, nach Gottes Wort zu leben, also auf das Zeugnis der Apostel zu hören. Und so gilt es auch für die Verkündigung, nämlich Jesus bekennen und im Zeugnis der Apostel verkünden. So macht Gott uns bereit, in den Wirren der unterschiedlichen Verkündigung den Geist der Wahrheit vom Geist des Irrtums zu unterscheiden. Christus hat den Heiligen Geist und seine Funktion und seinen Charakter, das zum Schluss angekündigt, in Johannes 14, Vers 15 bis 17. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen hat, den sie sieht, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Und Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Amen. Amen.